Westschwedischer Winterblues. Es ist so eine Sache mit dem schwedischen Winter. Er ist lang, dunkel und vor allem an der Westküste sehr nass. Und der schwedische Winter beginnt quasi Ende August. Während anderswo in Europa die Tage noch sonnig und wunderbar warm sind, setzt an Schwedens Westküste unbeständiges, windiges und kühles Schauerwetter ein. Abends draußen sitzen geht selbst an schönen Tagen nur noch mit Jacke oder dickem Pullover. Zu schnell wird es unangenehm feucht, sodass man sein Glas Wein lieber im warmen Wohnzimmer austrinkt. Der September unterscheidet sich davon nur geringfügig, außer dass es plötzlich, wie von einem Tag auf den anderen, früh zu dämmern beginnt. War es im Juni und Juli endlos hell, beginnt es jetzt schon gegen 5:30 am Nachmittag dunkel zu werden. Im Oktober geht es mit den täglichen Lichteinheiten weiter bergab. Und im November wechseln sich dazu tagelanger Nieselregen und erste kurze Frostphasen ab. Weil es hier auch im Sommer viel Niederschlag gibt, behalten die Laubbäume erstaunlich lange ihre Blätter. Manche bleiben sogar bis in den November hinein grün, um dann nach ein, zwei frostigen Nächten alle Blätter auf einmal abzuwerfen. Es sieht ulkig aus, wenn auf einer Wiese im Park plötzlich eine kahle Linde inmitten eines dicken grünen Teppiches aus Blättern steht. Im Dezember muss man dann spätestens um 2 Uhr mittags überall im Haus das Licht anmachen. Wenn es draußen trüb ist, kann man es auch gleich den ganzen Tag brennen lassen. Und der Regen scheint allgegenwärtig. Tatsächlich ist Göteborg in den Aufzeichnungen des Schwedischen Meteorologischen und Hydrologischen Instituts in Sachen Niederschlag immer ganz vorne dabei. Schnee und Eis gibt es so gut wie nie. 7, 8 weiße Tage waren es vielleicht im vergangenen Winter. Stattdessen ist alles grau oder braun und in Auflösung. Der im Sommer dichte Wald wird plötzlich ganz durchsichtig, die Pfade und Steige verwandeln sich in Bäche, der Boden ist so vollgesogen, dass er nichts mehr aufnehmen kann. Im vergangenen März dachte ich, dass ich verrückt werde, wenn ich auch nur einen einzigen weiteren Tag Gummistiefel oder Wanderschuhe anziehen müsste, um mit dem Hund rauszugehen. Auf der Wiese nahe unseres Hauses sank man knöcheltief ein. Dann fror es für 2 Nächte Stein und Bein und alles verwandelte sich in eine Eisbahn, um dann über Nacht erneut zu Sumpf zu werden. Man hatte keine Lust mehr, vor die Türe zu gehen. Leider habe ich diesen Status in diesem Winter schon Ende November erreicht, als es eigentlich noch nicht einmal Winter war. Freunde und Bekannte fragen mich immer wieder, ob die Dunkelheit des schwedischen Winters schlimm sei. Und ich muss sagen, es ist nicht die Dunkelheit. Dagegen kann man Kerzen anzünden und alle Lampen anmachen. Und an einem strahlend schönen Tag mit viel Sonnenschein und einem knallblauen Himmel macht es nichts, wenn es am frühen Nachmittag zu dämmern beginnt. Es ist vielmehr das graue, nasse und düstere Wetter, das einen hier an der Westküste manchmal wochenlang begleitet. Und wenn man einen Hund hat, der 4-mal am Tag vor die Türe muss, dann setzt es einem doppelt zu. Seit einigen Wochen nehmen wir Vitamin-D-Tabletten. Ich habe tatsächlich das Gefühl, dass meine Laune davon etwas besser wird. Die Schweden selbst gehen mit diesem schönen Wetterdefizit erstaunlich gelassen um. Es ist, wie es ist, und die wenigsten würden wohl auf die Idee kommen, deswegen das Land zu verlassen, selbst wenn sie könnten. Für die meisten Schweden ist ein niederschlagsfreier Tag mit einer Durchschnittstemperatur von 8 Grad ein schöner Tag. Es muss nicht die Sonne scheinen und ein bisschen Regen hier und da ist auch okay. Nirgendwo sonst wird die Phrase »Es gibt kein schlechtes Wetter, nur schlechte Kleidung« so gnadenlos in die Realität umgesetzt wie hier. Wobei, manchmal sind Wetter und Kleidung schlecht. Da trägt man die neuen, offenen Sandalen mit Stolz und Freude, obwohl noch eisiger Nordwind weht. Das Kleid mit den Spaghetti-Trägern möchte ausgeführt werden, obwohl der Himmel verhangen und grau ist. Und die Khaki-Shorts sind praktisch bei den immer wieder hereinbrechenden Graupelschauern. So werden die Hosensäume wenigstens nicht nass. An einem unfassbar ekligen Tag Ende März sehe ich eine Grundschulklasse, die ein Picknick im Wald macht. Ich selbst habe mich nur wegen des Hundes vor die Türe gezwungen und den Hund eigentlich auch. Den ganzen Tag schon fällt ein schnürriemend dicker Dauerregen, der einem von zornigen kleinen Windböen ins Gesicht geblasen wird. Man ist innerhalb von Minuten völlig durchnässt. Die Kinder sind mit ihren Fahrrädern gekommen und schwärmen gerade in den Wald aus. Sie tragen Gummistiefel und bunte wasserdichte Ganzkörperanzüge und wirken so vergnügt und beschäftigt, als herrsche schönster Sonnenschein. Ich selber stapfe missmutig des Weges und kann es kaum erwarten, wieder ins Trockene zu kommen. Das ist Schweden. Da wird schon bei den Kindern pädagogisch ausgesät, was bei den Erwachsenen längst in Fleisch und Blut übergegangen ist. Schlechtes Wetter existiert quasi nicht. Einmal begegne ich einer Nachbarin, die gerade auf der Haustreppe sitzt und ihre Joggingschuhe anzieht. Es ist ein neblig trüber, nicht besonders warmer Tag im Spätherbst. »Ist es nicht ein schöner Tag heute?« fragt sie und strahlt mich an. Ich bin für einen Moment wirklich verwirrt und überlege, ob von mir unbemerkt irgendetwas passiert sein könnte, das uns beide gleichermaßen fröhlich stimmen würde. Sie bemerkt mein Unverständnis und deutet zum Himmel. »Ist doch super Wetter, um mal wieder was draußen zu machen, oder?« fragt sie überschwänglich. Ich wende ein, dass mir Sonne und ein paar Grad mehr lieber wären, aber sie ruft nur »Pappelapapp« und springt in ihrem Laufdress davon. In den wirklich dunklen und ungemütlichen Winterwochen kehrt sich diese Outdoor-Begeisterung dann allerdings völlig ins Gegenteil um. Kann es vorkommen, dass man tagelang niemanden aus der Nachbarschaft auf der Straße trifft? Tut man es doch zufällig, weil der eine von der Arbeit nach Hause kommt und der andere gerade den Müll rausbringt, fragt man einander höflich, ob man vielleicht im Urlaub gewesen sei, schließlich hat man sich eine Weile nicht gesehen. Dem schlechten Wetter und der Düsternis draußen wird dann drinnen ein Maximum an Behaglichkeit entgegengesetzt. Wer in einem Dezember-Spätnachmittag durch die Straßen von Göteborg wandert, blickt überall in mit Lampen, Kerzen und Lichterketten hell erleuchtete Fenster. Dank präzise gestellter Zeitschaltuhren funkelt die Beleuchtung auch schon um 3 Uhr nachmittags, wenn die Hausbewohner noch bei der Arbeit sind. Die großen, sonst wenig einladend anmutenden Wohnblöcke strahlen regelrecht in die Dunkelheit hinein. Wie goldene Lichtbänder ziehen ihre Fensterreihen vorbei, wenn man sie mit der Straßenbahn passiert. Und man kann sich diesem Lichterkult nicht entziehen. Erst kommt der Leuchtstern ins Küchenfenster und dann der Schwibbogen ins Wohnzimmer. Wobei, um genau zu sein, handelt es sich um eine Lichterpyramide. Die hat, parallel zum erzgebirgischen Schwibbogen, nämlich eine schwedische Tradition. Und die erste Pyramide mit elektrischen Kerzen stammt sogar aus Göteborg. Oskar Andersson, ein junger Elektriker, hat sie 1934 erfunden. Kein Wunder, denn ohne die schöne Beleuchtung wäre der schwedische Winter an der Westküste vermutlich noch trostloser. Wenn dann endlich der Frühling kommt, ist es nur verständlich, dass alle im wahrsten Sinne des Wortes aus dem Häuschen sind, inklusive mir. Es ist, als ob die Menschen monatelang eingesperrt gewesen seien und nun endlich wieder ins Freie dürften. Jetzt werden erst einmal Haus und Garten auf Vordermann gebracht, denn die Feuchtigkeit zollt ihren Tribut. Treppenabsätze sind brüchig, Holz bekommt Grünspan und Putz bröckelt von der Garagenwand. Es wird gewerkelt, gejätet und geputzt. Blickt man im März noch in triste und vielfach wüste Vorgärten, sieht der Rasen im Mai aus wie ein sorgfältig ausgeklopfter grüner Teppich. Die Hecken sind ordentlich geschnitten, die Beete neu bepflanzt und in den Kübeln vor der Haustür stehen die Stiefmütterchen. Wer allerdings so wie ich, schon im April im Überschwang, die ersten Samen ins Hochbeet wirft, wird vom schwedischen Wetter eines Besseren belehrt. Es passiert nämlich einfach gar nichts. Die Nächte sind immer noch viel zu kalt und die warmen Tage zu wenig warm, um irgendetwas zum Keimen zu bringen. Die Samen schlummern weiter vor sich hin und beschließen irgendwann im Mai zu einer Pflanze zu werden und Früchte zu tragen. Vielleicht, wenn der schwedische Sommer es erlaubt.